Liebe Geschwister, irgendwie habe ich gehört von einigen Leuten, dass ja der Lockdown eigentlich eine schöne Sache war. Man war wesentlich mehr zu Hause. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Baumärkte zum Teil richtig leer gekauft worden, weil man endlich mal wieder zu Hause was schaffen konnte, was man sonst das ganze Leben über bisher nicht geschafft hat. Irgendwie brauchen wir so einen staatlichen, verordneten Lockdown, damit endlich mal so ein paar Sachen zu Hause erledigt werden. Man war wesentlich eingeschränkter und deshalb konnte man sich auf die weniger Möglichkeiten, die man hatte, wesentlich besser konzentrieren. Heute sieht es ja gerade umgekehrt aus. Wir genießen hier ja in diesem Raum sogar schon die 2G-Möglichkeiten, dass man eng zusammensitzen kann. Diese Woche bin ich im Restaurant gewesen, da war es rappedicke voll. Die Leute, die scheinen alle so zu genießen, dass es jetzt endlich rausgeht. Und mal ganz im Ernst, ein bisschen genieße ich das auch, dass es wieder freier geworden ist, die ganze Sache. Mehr Termine, mehr Ideen, die auf Verwirklichung warten. Das Leben wird irgendwie auch ein bisschen hektischer. Und dann gibt's ja so die Sachen, die so einfach dazukommen. Da dachte ich mir, ich kaufe mir zum Beispiel ein schönes Haus und muss mich dann um nicht allzu viele Sachen kümmern. Hab genug Geld auch noch für einen Umbau beiseite gelegt. Und dann kam das Denkmalamt. Erst haben sie gesagt, alles in Ordnung, kaufen Sie mal ruhig. Und als ich dann gesagt habe, so, jetzt habe ich es gekauft, haben sie gesagt, nö, aber ein Wohnzimmer darfst du nicht einbauen. Ein bisschen ärgerlich, aber plötzlich kommen solche Aufgaben auf einen zu. Oder das Finanzamt sagt sich gerade, och, wartet noch mal ein bisschen, bis ihr eure Steuererstattung wieder zurückkriegt. 6 Monate sind ja gar nichts, das spielt keine Rolle, wenn man mal ein paar tausend Euro zu viel auf dem Finanzamt liegen hat. Das ist gar nicht so wichtig, dass das gerade mehrere Gehälter von dir übersteigt, was du wieder kriegen müsstest. Gestern hat mich jemand angerufen, die dachte, sie hätte eigentlich ihre Energie für ihre Wohnung bezahlt. Und plötzlich kommt eine Nachzahlung von knapp 1000 Euro. Die sie mal eben bezahlen muss und sich fragt, wie bezahle ich das? Mal ganz im Ernst, mehr Geld zu haben ist immer gut, wenn man da was hat. Mehr arbeiten, mehr Jobs annehmen bedeutet das ja für manche, die in ihrem einen Job dann nicht genug verdienen. Wie geht man damit um mit der ganzen Sache? Eigentlich streben wir doch nach Einfachheit, dass irgendwas irgendwie fertig wird. Das Haus haben wir ja nicht gekauft, damit wir mehr Ärger haben, sondern damit das eigentlich irgendwo fertig ist. Und wir haben bewusst eins genommen, was auch nicht bedeutet, dass man eigentlich alles daran noch renovieren muss, sondern was eigentlich in einem ziemlich guten Zustand war. Und doch wird es alles immer komplexer. Und dann kommen ja noch die sozialen Medien dazu, für die man im Lockdown ordentlich Zeit hatte, die jetzt so irgendwie neben dem Real Life noch mitlaufen müssen. Oder der Computer, der will ja auch bedient werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon Windows 11 aufgespielt hat. Also bei meinen Kindern weiß ich, dass es 2-mal relativ gut geklappt hat. Bei einem Computer, der relativ alt war, also sehr alt war, da habe ich es versucht. Der hat danach, so habe ich gehört, keinen Mucks mehr gesagt. Aber das hat er vorher im Grunde auch nicht gemacht. Bei mir zu Hause habe ich es noch nicht getraut. Das kann so ein echtes Projekt werden. Und auf der anderen Seite ist unsere Sehnsucht danach, leider kann ich die Folien von hier aus nicht weiter steuern, jetzt kommt die Folie mit dem Film. Ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht, wie es eigentlich ja aussehen soll.
Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt da?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Denkst du irgendwas?
Nichts Besonderes.
Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest.
Nein, nein.
Ich bringe dir gerne die Mantel.
Nein, danke.
Aber es ist zu kalt ohne Mantel.
Ich gehe ja nicht. spazieren.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst.
Gut.
Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest.
Nein, schaden könnte es nicht.
Also was willst du denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Du kannst einen ja wahnsinnig machen.
Ach.
Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen?
Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.
Sitzen?
Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
Ich sag ja nichts mehr.
Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht.
Ja.
Liest du was?
Im Moment nicht.
Dann lies doch mal was.
Nachher vielleicht.
Hol dir doch die Illustrierten.
Ich möchte erst noch etwas hier sitzen.
Soll ich sie dir holen?
Nein, vielen Dank.
Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen.
Ich möchte jetzt nicht lesen.
Mal möchtest du lesen, mal nicht.
Ich möchte einfach hier sitzen.
Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
Das tue ich ja.
Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub?
Nein.
Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Ich bin doch nicht aggressiv.
Warum schreist du mich dann so an?
Ich schreie dich nicht an!
Tja, einfach nur mal sitzen. Nun ist wieder alles erlaubt und man denkt, man darf darüber denken, was man will, aber mit der Impfung ist es so, wie vor der Pandemie, als Christen sind wir irgendwie besonders gehetzt. Sind nicht unsere Ziele, die wir haben, auch Gottes Ziele, dass wir für sein Reich, für seine Gemeinde, für mich unterwegs sein müssen? Was denken wir eigentlich von Gott? Ist er so ein Arbeitgeber, der uns sagt, was wir noch zu tun haben? Wenn ich mir vorstelle, wie geht Jesus eigentlich durch seine Welt, damals, als er gelebt hat? Könnt ihr euch vorstellen, also auf dieser Erde gelebt hat, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus seinen Terminen hinterherrennt, weil er so viele hat? Und dann so sagt, oh, liebe Jünger, wir müssen hier schnell weiter, ich habe noch einen Heilungstermin am Teich Bethesda und danach muss ich noch eine Mitarbeiterbesprechung mit Petrus und Johannes durchführen und dann müssen wir beim Abendessen aber bei der Maria sein. Jesus so gelebt? Was ist, wenn wir nur ruhig und gelassen uns das anschauen? Hier habe ich ein Bild von einem Reisereporter, der ein Bulli-Besitzer ist, Ansgar Nelst, und beschreibt das so, dass sein Bulli nur 57 PS hat und damit deutlich weniger PS als so ein moderner Polo, wenn man ihn sich kaufen würde. Und er würde sich freuen, wenn er dann mal auf der Autobahn auch 80 erreicht. Also er beschreibt, wenn er von der Auffahrt auf der Beschleunigungsspur auf die Autobahn kommt, dann muss er darauf achten, dass da kein LKW fährt, weil sonst ist er zu langsam für die, dann müssen die ihn reinlassen. Und er freut sich, wenn er einfach damit unterwegs ist. Und dann sagt er, doch eigentlich ist das Ganze recht einfach. Wer VW-Bus fährt, muss sich darauf einstellen, dass es länger dauert. Und genau das macht es so großartig. Sobald ich die Trittstufe zu meinem Bulli nehme und mich auf meinen Fahrersessel setze, weiß ich, dass nun alles gemütlicher zugeht. Das ist der Moment, in dem für mich der Urlaub beginnt. Ich brauche keinen Anlauf, um den Stress des Arbeitsalltags abzuschütteln. Ich brauche nur diesen Moment auf dem Fahrersessel meines Busses. Dann habe ich Urlaub. Weiß nicht, wie der Rest der Familie darüber denkt, aber es hat auch was, dieses langsam voran. Gelassenheit, wenn wir gelassen leben als Urlaub, haben wir als Christen nicht eher so einen Appell bei uns? Wenn du Zeit hast, dann hilf doch mit, beim Reich Gottes mitzubauen. Die Pandemie ist fast vorbei, da können wir doch jetzt endlich die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Zukunftsfähig zu sein fürs Leben bedeutet auch, die Fähigkeit zur Gelassenheit zu haben. Und Leben in der Gemeinde Christi bedeutet, gelassen in dieser Welt unterwegs zu sein. Simplify your life, vereinfache dein Leben, wirf unnötigen Ballast ab, ist ein Trend. Ein Auswuchs davon, dieses Trendes, der aus den USA kommt, den ich mehrfach jetzt schon in der Zeitung gelesen habe, sind die sogenannten Tiny Houses. Das ist so eine Gegenbewegung zu größer ist es besser. Man kauft sich einfach ein Haus, das soll wohl aus der Finanzkrise entstanden sein, wo die Leute gar kein Geld mehr für große Villen hatten. Man sagt sich, hey, ich versuche minimalistisch zu leben. Und mittlerweile ist das nicht nur ein Trend für Arme, sondern ein allgemeiner Trend, dass man sagt, ich misste aus, möglichst klein, möglichst minimalistisch, nicht mit einem großen Haus belastet, sondern eben mit einem kleinen Haus. Rechts unten sieht man so eine Ausstattung von so einem Tiny House. Das linke ist sogar eins mit Straßenzulassung, wie man es in Deutschland fahren darf. Und es ist wohl in Amerika relativ einfach, in Deutschland sehr schwer, weil man nämlich sowohl die Bauordnung als auch die Dämmschutzverordnung als auch so ein paar andere Verordnungen beachten muss und dann noch für die Straßenzulassung auch die Statik und die Verkehrsamtszulassung. Peter Lustig, von dem das Haus oben rechts stammt, der wird die wahrscheinlich nicht gehabt haben, diese ganzen Zulassungen. Beim Film gilt immer ein bisschen was anderes. Leben in Gelassenheit, kommt das aus der Sehnsucht nach Gott? Ist das vielleicht nicht unbedingt die Sehnsucht, welchen Dienst wir heute haben, welche Aufgaben wir jetzt haben? Auch nicht, welche intellektuellen Höhenflüge es gerade bei Gott gibt? Ist Sehnsucht nach Gott nicht eher die Sehnsucht, vor Gott zur Ruhe zu kommen? Auch im Gottesdienst still zu werden, von Gott ergriffen zu werden, wie vorhin im Lobpreis. Christliche Mystik sagt, es geht nicht darum, immer aktiver für den Herrn zu werden, sondern konzentrierter leben zu lernen. Also das Leben zielt darauf hinaus, dass ich immer mehr hineinkomme in diese große Ruhe, die bei Gott ist, die Gott ausmacht. Schauen wir in den Hebräerbrief. Dort heißt es, dass noch eine Ruhe für das Volk Gottes gibt und dass wir alle eingehen in die Ruhe Gottes. Hört sich ein bisschen absurd und abschreckend an. Als aktiver Christ hört sich das vielleicht so an, statt eingehen in die Ruhe Gottes, eher ein in der Ruhe einzugehen. So. Bei Lockdowns habe ich es mehrfach gehört, gerade im Jugendbereich, jetzt kann ich ja keine Partys mehr machen, jetzt gehe ich ein und verkümmere. Insofern gibt es ganz viele Missverständnisse, wenn man über Gelassenheit und Ruhe nachdenkt. Gelassenheit um jeden Preis ist vielleicht die falsche Vorstellung. Da gibt es 3 Bauarbeiter, die eine Brücke gebaut haben und 10 Minuten nach der Fertigstellung der Brücke bricht diese Brücke zusammen. Und dann jammert der Erste und sagt, oh je, die ganze Arbeit ist zunichte. Und der Zweite schluchzt und der komplette teure Baustall, den wir da verbaut haben, ist hinüber. Und dann meint der Dritte halt ganz gelassen, nur gut, dass ich keinen Zement in den Beton getan habe, sonst wäre der auch hin. Manchmal ist es gefährlich, wenn man einfach ruhig bleibt und gelassen bleibt. Und deshalb schauen wir mal in den Hebräerbrief hinein. Was sagt die Bibel denn zur Gelassenheit? Was sagt der zur Gelassenheit? Was bedeutet Nachfolge in Gelassenheit? Da heißt es, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Hebräer 13, die Verse 5 bis 6. Eine große Einladung zur Gelassenheit? Ja, denn die Gelassenheit kommt aus dem Wort lassen heraus. Und darum möchte ich heute einige Hilfen zeigen, durch die uns Gottes Geist zur Gelassenheit führen kann, zur Nachfolge in Gelassenheit. Das erste ist, dass Gelassenheit nur durch das Belassen von Grenzen funktioniert. Wisst ihr, da haben wir als Gemeindeleitung eine lange Sitzung. Dann gibt es eine große Diskussion, wie man irgendetwas lösen kann, aber irgendwie kommen wir der Lösung nicht so näher ran. Und dann sagt man am Ende, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Hört sich irgendwie so ein bisschen resignativ an. Man will ja eigentlich zu einem Ziel kommen, man will ja eigentlich was erreichen und dann, naja, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Es ist nicht fertig, es ist unvollkommen. Ist es so, als Jugendlicher, muss ich sagen, stand mir die Welt offen. Allein die Frage, welche Ausbildung man macht, welchen Weg man nachher geht an die Uni. Nur für den Job des Bundespräsidenten musste man mindestens 40 Jahre sein. Alles andere war für einen zu dem Zeitpunkt offen. Empfindung war, man hat grenzenlose Möglichkeiten. Und dann muss man im Leben lernen, dass es Begrenzungen gibt. Dass es Dinge gibt, die einfach genug sind. Für mich sind bestimmte Dinge nicht mehr erreichbar. Ich habe das Höchstalter, um Beamter auf Lebenszeit zum Beispiel zu werden, habe ich schon hinter mir. Geht nicht mehr. Vorbei. Kann ich mir abschminken, mein ganzes Leben lang. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll das wäre für mich und ob mich das stark stört oder nicht. Aber es gibt Dinge, die sind einfach vorbei. Auch beruflich ist nicht mehr allzu viel möglich. Ein langer Karriereweg und eine lange Ausbildung, die bekomme ich nicht mehr hin in meinem Alter. Das geht auch nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit, um irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. Musste genau überlegen, wie viel das Haus maximal kosten darf, damit ich das innerhalb meines Lebens abbezahle und nicht darüber hinaus noch irgendwo ist. Der Predigttext redet davon, lasst euch genügen an dem, was da ist. Griechischen spielt die Vokabel Archaios, ausreichend, eine Rolle dabei. Ausreichend, das ist in der Schule ja eigentlich die Note 4, bedeutet, ja, gerade so geschafft. Hier in dem Bibeltext wird das positiv gesehen. Es reicht zum Leben, es ist genug. Was ist es nun, was reicht, was mir Grenzen setzt? Wenn ich mich umschaue, Gott hat diese Welt begrenzt geschaffen und damit auch meinen Raum, meinen Lebensraum, alles was hier ist. Die Oberfläche hat 510 Millionen Quadratkilometer, von denen lediglich 150 Quadratkilometer ungefähr, so hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht, mit Land bedeckt sind. Also ein begrenzter Lebensraum und in den Fragen des Umweltschutzes erleben wir das ja gerade umso deutlicher, dass man nicht allen Plastik ins Meer reinkippen kann, weil das endlos groß ist. Nein, mittlerweile haben wir die, kann man sogar genau definieren, wo die großen Strudel sind und wo viel Plastik schwimmt und wenig Plastik schwimmt. Auch die Luft ist nur begrenzt aufnahmefähig von CO2. Ja, sie kann das unbegrenzt aufnehmen, aber unser Lebensraum wird sich dementsprechend verändern, je mehr da hineinkommt. Und so wie die Welt begrenzt ist, sind auch wir begrenzt. Ich bin nicht endlos stark, endlos belastbar, auch nicht endlos intelligent, auch wenn ich es mir manchmal vorstellen würde. Manches ist sogar nur für eine bestimmte Zeit bei mir möglich. Und das merke ich umso deutlicher, je älter ich werde. Es ist nicht alles im Überfluss, sondern es gibt Grenzen und Begrenzungen. Und viele dieser Grenzen sind von Gott gesetzt oder Gott hat sie sogar zugelassen. Das gilt ja im ganz normalen Leben so. Jeder weiß, dass er nicht endlos arbeiten kann. Irgendwann ist Schluss. Das habe ich auch schon erlebt, dass wenn man das einfach versucht herauszuzögern, irgendwann schläft man am Schreibtisch ein. Punkt, aus, vorbei. Ist eine Grenze. Mal kann die kürzer sein, mal ist die länger. Aber wir brauchen Schlaf, um Zeiten zu haben, in denen wir wach sein können. Gott hat das so gemacht, dass es den Tag und die Nacht gibt und dass jeder Tag seine eigenen Sorgen und Herausforderungen in sich trägt. Könnt ihr Matthäus 6, 34 zu nachlesen. Wenn Gott solche Grenzen setzt, so entspricht das dem ausreichend, dem Archios. Das Leben kann nur innerhalb dieser Grenzen gelingen. Und zwar wirklich nur innerhalb dieser Grenzen. Allerdings, Psalm 18, 30b heißt es, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sogar vertont als ein Kinderlied. Also Nachfolge hat auch etwas mit dem Überwinden von Grenzen zu tun. Grenzen sind also nicht nur lebenshinderlich, sondern auch lebensförderlich. Und darum bleibt die Frage für dich, was reicht, was setzt Grenzen? Der Hebräerbrief sagt, passt da deutlich auf. Seid nicht geldgierig, so heißt es in diesem Beispiel, was der Hebräerbrief schreibt. Pass auf deine Liebe zum Geld. Es können auch ganz andere Antreiber sein für das Überwinden von Grenzen. Die Liebe zur Anerkennung, die Liebe zur Bequemlichkeit. Für manche ist es die Liebe zur Harmonie oder auch die Liebe zum Konflikt. Da kann man ganz viele verschiedene Aspekte einsetzen, wo man gucken kann, was treibt mich an? Was ist es, was meine Grenzen überwinden lässt? Lass uns das auf den Prüfstand stellen. Nicht alles, was mir gut und wichtig erscheint, muss ich unbedingt auch tun und umsetzen. Gelassenheit stellt sich in meinem Leben nicht dadurch ein, dass ich alle Dinge richtig tue, sondern dass ich die richtigen Dinge erkenne und tue. Wann ist was dran und wann nicht? Es kann sein, dass heute dein Leben vielleicht zu einer Umpolung auch der Wertigkeiten kommen muss. Ich meine, je älter man wird, gerade im Alter, hat man ja das Problem, man denkt, man kann einfach so weiterleben wie bisher und vieles ist dann eben doch nicht gut möglich und erzeugt Spannung im Leben. Eine Frau hat mir erzählt, eine Nachbarin, neben der wir mal gewohnt haben, dass ihr Vater gerne zu Pokerrunden gefahren ist mit dem Auto. Sie hat gesagt, da darf sie gar nicht hinschauen, das Auto bringt jedes Mal eine neue Beule mit und er merkt es nicht mal. Aber den Führerschein abgeben will er auch nicht. Lasst euch genügen an dem, was ist. Wir beten gerne für mehr, dass die Grenzen erweitert werden. Und im Fernsehen gibt es dann sogar Wohlstandsprediger, die einem sagen, bete und Gott macht alles gut und es wird keine Grenze mehr geben. Reichtum, Schönheit, Gesundheit. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 10, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Konkret sagt er das an die Philipper. Ich habe gelernt, mir an dem genügen zu lassen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Zu allem bin ich befähigt durch den, der mich stark macht. Philipper 4, die Verse 11 und 12. Also Gott möchte uns mit beidem ausrüsten, sowohl mit dem Mangel als auch mit dem Überfluss. Und darum gibt es die Grenzen, die Gott uns setzt oder die Gott zulässt bei uns. Diese Grenzen müssen wir akzeptieren und wahrnehmen. Und ich denke, sie belassen zu können, ist der erste Schritt in die Nachfolge in Gelassenheit. So sind die Fragen an dich. Wo sind in deinem Leben Grenzen? Wo sind Grenzen zu akzeptieren und zu belassen? Ich denke, das sind schwere Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Aber wer sie sich selber nicht stellt, diese Fragen, wer diese Grenzen ignoriert, wird nicht zur Gelassenheit kommen. Vielleicht kann dir ein kleines Gebet helfen, das Reinhold Niebuhr zugeschrieben wird. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Der nächste Punkt ist die Frage: Loslassen von Ballast. Was muss ich nun tun? Was brauche ich? Was ist zu viel? Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 37, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, und was darüber hinaus ist, ist vom Übel. Wie oft kommt eher so ein Jein raus oder vielleicht sogar ein Ja, wo ein Nein angebracht wäre? Hört sich ja auch erstmal einfacher an. Aber es setzt uns unter Druck, weil wir auf die Dauer den ganzen Jahr nicht gewachsen sind. Und so muss man manches loslassen, damit man leben kann. Wisst ihr, wir sind ja in unserem Leben häufiger umgezogen und ich kann euch berichten, so ein Umzug hat einen riesigen Vorteil. Einiger Müll wird endlich mal entsorgt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Müll wir zur Kippe gefahren haben, sowohl in Worms vor dem Umzug, als auch dann in Goslar, als wir festgestellt haben, dass wir bestimmte Sachen, was weiß ich, den Kram für den Pool oder so, nicht mehr brauchen und das dann entsorgt oder weiterverkauft haben. Manches, was wir früher als wertvoll erachtet haben, ist jetzt im Grunde nur noch Ballast gewesen. Und wie man so seine äußere Wohnung entmüllen muss, gehört es manchmal auch zur inneren Wohnung, zum eigenen Leben dazu, dass man sie entmüllt. Was hat sich in meiner inneren Wohnung angesammelt? Weniger ist da oft mehr. Wisst ihr, bei einem vollen Koffer merkt man, wann man ihn nicht mehr tragen kann. Aber im Leben, wenn das volle Leben ist, dann hört das nicht plötzlich auf, dass man stirbt, sondern man merkt nur, dass man plötzlich gelebt wird und nicht mehr selber lebt. Das Problem beim Koffer ist ja, dass man immer sagen kann, ein Socken geht noch. Also es gibt ein Koffer ist eigentlich ein unendlich großes Gerät, weil man mathematisch beweisen kann, du kannst immer noch einen Socken reintun. Und wenn er voll ist, dann tust du noch einen Socken rein. Und so kannst du n plus 1 und das konvergiert gegen die Unendlichkeit. Beim Koffer. Beim Leben sieht das auch so aus. Ein was geht noch und ein was, es ist ja nur ein kleiner Termin, es ist ja nur eine kleine Sache. Die kann ich ja noch drauflegen. Das passt dann. Und plötzlich merkt man, man hakt seine Termine nur noch ab. Man hat keine Zeit mehr, man stolpert einfach nur noch durchs Leben. Wir können dann gar nicht mehr empfangen, gar nicht mehr auftanken, weil die Seele einfach nur noch voll ist. Und insofern ist es wichtig, dass man Ruhe hat, dass man ausspannt, dass man loslässt. Wisst ihr, der Sabbat, den wir am Sonntag feiern, der bedeutet ja nicht, dass das ein arbeitsfreier Tag ist, sondern der Sabbat bedeutet, wenn ich ihn feiere, dass ich einen Tag habe, an dem ich Gott ernst nehme. Und zwar so ernst nehme, dass alle anderen Verpflichtungen dahinter zurückstehen. Und dass nur noch er zählt und das, was er von mir möchte, dass wir in Gemeinschaft leben, miteinander und hier zum Beispiel zusammen Gottesdienst feiern, mein Herr und ich. Das ist sein Wunsch für den Sabbat und das ist das Entscheidende. Wenn ihr euch Gott selber anschaut, dann ist er auch einer, der loslässt. Typisch göttlich ist dieses Loslassen. Den Menschen, den er in den Garten Eden gesetzt hat, den hat er auch losgelassen in dem Garten. Der stand nicht die ganze Zeit daneben. Manchmal denkt man sich, hätte er das mal getan, dann wären so manche Probleme nicht passiert. Aber er hat den Menschen losgelassen und ihm in seine eigene Verantwortung gegeben und ihm Raum gegeben. Und am deutlichsten wird es, dass Gott mit Jesus alles losgelassen hat. als er auf diese Erde kam und nicht mehr bei ihm war. Und dann insbesondere, als Jesus sein Leben am Kreuz losgelassen hat und für uns gestorben ist. Lukas 17, Vers 33 heißt es, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Nur wer loslassen kann, das ist das göttliche Prinzip, der kann auch empfangen. Wie soll Gott mit dir neue Wege gehen, der Ewigkeit entgegengehen, sein Reich bauen, wenn du noch in irgendwelchen alten Sachen gefangen bist und auf den alten Gleisen stehst? Und darum die Frage zu diesem Punkt an dich: Was ist Ballast in deinem Leben? Was gilt es loszulassen, damit du Neues einstellen kannst? Was sind Verpflichtungen, die dich gefangen halten? Sind es vielleicht auch Hobbys, die dich nicht zur Ruhe bringen, sondern zerstreuen, besetzen, Zeit kosten? Dieser Punkt, bewusst loslassen, bedeutet, dass wir aktiv werden. Der erste Punkt, Grenzen zu akzeptieren, ist ja eher ein passiver Punkt, wo man sagt, okay, da geht's nicht weiter. Aber nun bedeutet es, schau aktiv nach, was loszulassen ist. Und darum ist diese Frage, was im Leben ist für dich dran, Herr, was soll ich für dich lassen? Was soll ich für dich loslassen? Deshalb ist die Frage, wenn man in Gelassenheit wachsen möchte, die Frage danach, wen oder was ist das konkret in meinem Leben, was zu unterlassen ist? Ist ärgerlich, aber ist notwendig. Es hört sich so ein bisschen an wie Gelassenheit muss man lernen und hört sich an nach, ich stelle euch jetzt neue Forderungen hier auf, einen neuen Stress, den ihr machen müsst. Und dann kann man so im Internet nachgucken. Ich habe bei DrGo geguckt und da gab es unter dem Stichwort Gelassenheit, wenn man danach gesucht hat, Gelassenheit lernen, 7+15 Tipps oder Gelassenheit lernen, 15 Übungen, die man täglich machen sollte. Insofern Forderungen nach neuem Stress. Und deshalb möchte ich euch einen dritten, einen letzten Schritt zeigen für Nachfolge in Gelassenheit, der ganz entscheidend ist und das zusammenfasst. Nämlich das Einlassen auf Gott. Schauen wir uns nochmal den Text an. Sei nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gott sagt zu dir, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und wir können darauf antworten, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? Nachfolge in Gelassenheit ist nämlich keine Lehre, die aus 7+15 Tipps besteht oder nochmal 15 Übungen da drauf. Nachfolge in Gelassenheit bedeutet schlicht und einfach, schau auf Gott, der sich um dich sorgt. 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und deshalb hat Gelassenheit die Grundlage, sei einfach von Gottes Nähe geprägt. Lass dich von seiner Nähe prägen. Er trägt dich. Er verlässt dich nicht. Er passt auf dich auf. Er ist dein Helfer. Und das kann dir alle Angst und Furcht nehmen, die wir vor Menschen haben. Weil wir wissen, wir leben in erster Linie diese lebendige Beziehung zum lebendigen Gott. Ich habe gelesen, Gelassenheit sei aus der Mystik entstanden. Die ursprüngliche Bedeutung sei, Gott ergeben zu sein, Gott mehr zu vertrauen als sich selbst. Mancher fragt sich vielleicht dabei, wie soll ich das machen, wenn alle an mir rumziehen? Wie, wenn mein Stress bei mir nur Überhand nimmt? Wie, wenn Familie und Beruf schon so viel Stress bedeuten? Und dann fühlt sich das an, als wenn an mir an den Armen und Beinen alle ziehen und ich irgendwo in der Mitte auseinandergerissen werde. Die Leute merken es nur nicht, aber innerlich gehe ich dann dort kaputt. Aber da ist diese Zusage Gottes und die gilt dir heute ganz persönlich. Ich will dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht fallen lassen. Ich bin dein Helfer. Vielleicht erfüllt dich die Angst, dass deine Mitmenschen, deine Arbeitskollegen, deine Familienangehörigen, deine Eltern oder Kinder es nicht zulassen wollen, dass du zur Ruhe kommst, dass du loslässt, dass du es belässt in den Grenzen, die da sind. Und dann hörst du diese Predigt und sagst dir, ja, ich müsste dieses und jenes anders handhaben, aber ich kann es nicht. Was werden denn dann die anderen sagen, wenn ich das mache? Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? So lautet das Bekenntnis in unserem Predigttext. Lass es zu deinem Bekenntnis werden. Es ist deine Verheißung unseres großen Herrn. Der will dich nicht treiben lassen von Ansprüchen. Der will dir beibringen, lass dir genügen an meiner Gegenwart. Lass es dir genügen an dem, was er dir gibt, was für dich da ist. Er will nicht, dass du gelebt wirst von deinen Vorlieben und Verpflichtungen. Er will, dass du lebst in seiner Gegenwart. Und so hat das Jesus auch erlebt. Da waren die mitten im Sturm auf hoher See. Der Wind peitschte gegen das Schiff und drohte zu sinken. Und die Jünger gerieten in riesige Angst und Panik, was da jetzt los ist und was da auf sie zukommt. Und was war mit Jesus? Mitten im Sturm schlief er auf einem riesigen Kopfkissen. Das hat ihn nicht gestört. Und der Grund dafür war, dass er in der Geborgenheit Gottes war, dass er wusste, dass Gott alle Mächte, die an dir rütteln, an ihm gerüttelt haben, die ihre Wellen gegen dein Lebensboot klatschen lassen, die dich zum Sinken bringen wollen. Er hat darüber die Kontrolle. Und es kann sein, dass er aufsteht und dem Sturm gebietet, zu schweigen. Es kann aber auch sein, dass er sagt, leg dich zu mir mit auf das Kopfkissen. Leg dich damit drauf. Gott hat alles im Griff. Vielleicht wirst du sagen, Mensch, das ist gar nicht so einfach für mich, mich damit draufzulegen, auf dieses Kopfkissen meines Herrn. Da ist doch so viel. Dann will ich dich einladen, einfach zu sagen, aber lieber Vater im Himmel, ich will mich nicht fürchten, ich vertraue dir. Und darum gilt es, neu nachzudenken auf dem Weg zur Nachfolge in Gelassenheit. Wo will ich in meinem Leben mich neu auf Gott einlassen, ihm vertrauen? Was hindert mich, mich in bestimmten Bereichen auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen? Gott möchte dich nicht fertig machen, der möchte dich zukunftsfähig machen, der möchte, dass du nicht ausbrennst, weder wegen Corona noch nach Corona. Er möchte nicht, dass du nur durchs Leben hastest und gejagt wirst, um am Ende dann in der Ewigkeit anzukommen, sondern er möchte, dass du auch jetzt schon hier in seine Ruhe eingehen kannst. Und darum möchte ich dich einladen, heute an diesem Sonntag zur Nachfolge in Gelassenheit. Das kann für den einen bedeuten, dass er seine Grenzen neu erkennt. Das kann für den anderen bedeuten, dass er Ballast in seinem Leben loslassen muss. Das bedeutet auch für uns alle, dass wir uns neu einlassen auf diesen wunderbaren Gott, der uns in Jesus begegnet. Amen.